In meinem Alltag, liebe Gemeinde, ist es so, dass ich manchmal Erinnerungen brauche an ganz alltägliche Dinge. Und da gibt es manchmal geschickte Sachen wie so eine App, die sich von selber meldet und mich erinnert. Und so hat sich diese Woche bei mir die Mülleimer-App gemeldet. Vielleicht habt ihr die auch, der Müllkalender im Prinzip, den gibt es ja auch als App. Und der sagt mir immer, was in der Woche dann dran ist, ob ich der Papiermüll ausstellen muss oder gelber Sack oder so. Vielleicht habt ihr die auch, weiß nicht, oder sonst guckt ihr vielleicht auf der Papiermüllkalender. Was war vergangene Woche dran? Bio, genau, und Restmüll. Und das ist auf meinem Handy auch aufgeploppt. Und als ich da gesehen habe, oh, der Biomüll ist dran, da ist mir eingefallen, ich sollte mal in meinem Garten ein bisschen gucken, wie es da so aussieht. Die App hat meinen Blick gerichtet auf die Stellen, wo im Sommer noch schöne Blumen geblüht haben und wo jetzt aber alles verwelkt und verdorrt war, aber halt noch nicht fertig geschafft, ja, noch nicht richtig verarbeitet. Ich weiß, bei euch ist das wahrscheinlich schon ewig her und ihr könnt euch wahrscheinlich schon gar nicht mehr daran erinnern, wann ihr das alles gemacht habt. Bei mir war es jetzt halt letzte Woche und es hat diese Biomüllerinnerung gebraucht. Aber dann war das eben dran und dann habe ich mich da jetzt eben rangemacht in diesem schönen Herbstsonnenwetter diese Woche und habe mal angefangen, da die verlommelte, ausgedörrte Blumen rauszureißen und das eben zu entsorgen, das nämlich ganz so schlimm aussieht in meinem Garten. Es ist sicherlich noch nicht alles richtig gut da, aber zumindest sieht es jetzt ein bisschen aufgeräumter aus. Dieser Blick auf die Blumen, die da verdorren und die so nach und nach irgendwie ihr Leben verlieren und die dann eben auch entsprechend vergammelt aussehen, das ist der Blick, den wir heute auch mit in den Predigtext nehmen. Und im Grunde ist das der Blick, den wir heute im Predigtext auch vorgesetzt kriegen. Da guckt nämlich der Hiob auf sein Leben und er findet in diesem Bild von der Blume, von der verwelkten Blume, auch sein Leben. Da spiegelt sich das wider, was er empfindet, was er spürt, wenn er in sein Leben hineinhört. Wir schauen mal rein in den ersten Abschnitt von dreien, in denen wir diesen Predigtext angucken, aus Hiob 14. Da schreibt er Folgendes. Wie vergänglich ist doch der Mensch? Wie kurz ist sein Leben und wie viel Leid muss er tragen? Wie eine Blume blüht er für einen Augenblick auf und im nächsten ist er verwelkt. Er verschwindet wie ein Schatten und hat keinen Bestand. Dennoch behältst du ihn auf Schritt und Tritt im Auge und mich stellst du vor dein Gericht. Kann denn aus einem schuldbeladenen Geschlecht ein schuldloser Mensch hervorgehen? Niemals. Du bestimmst die Lebensdauer eines Menschen. Du legst fest, wie viele Tage und Monate er hat und schenkst ihm nicht eine Minute mehr. Wende deinen Blick wenigstens kurz von ihm ab und gönn ihm etwas Ruhe, damit er wie ein Arbeiter zufrieden auf seinen Tag zurückblicken kann. Mal zunächst bis dahin. Man hört schon ein bisschen raus, wie Hiob sein Leben wahrnimmt. Das blühende Leben, das Sprießende, das Fröhliche, das Bunte ist in seinem Leben vorbei. Er hat alles verloren, was ihm wichtig war, außer seiner Frau. Es ist ihm alles andere genommen worden, seine Kinder, sein Besitz, seine Zukunft, alles, was er so hatte, ist ihm genommen worden. Und damit muss er jetzt umgehen, mit dieser Erfahrung, wenn das Leben eben nicht mehr bunt und schön ist und frisch, sondern eben so wie diese verdorrte Blume. Da findet er dieses Bild, nimmt er in diese Antwort mit hinein, die er seinem Freund Zophar sagt, und er beschreibt da, was er empfindet, dass sein Leben so ist wie diese verwelkte Blume. Die kann auch nicht selber entscheiden, wie lange sie frisch und kräftig ihre Farben präsentieren darf. Eine Blume muss hinnehmen, wenn der Verfall einsetzt. Sie ist der Vergänglichkeit ausgeliefert. Und so erlebt sich Hiob eben auch. Heutzutage versucht man sich ja gegen das Vergängliche zu wehren, mit allen möglichen Tricks. Man versucht, es gibt Anti-Aging-Produkte, die versuchen, das Vergängliche ein bisschen rauszuzögern. Manche lassen sich operieren, weil sie es nicht wahrhaben wollen, wie ihr Bild im Spiegel aussieht oder wie sie vergehen. Andere machen Therapien oder irgendwelche Kuren. Und es gibt wieder welche, die tun einfach so, als wären sie noch frisch und knackig und akzeptieren einfach nicht, dass halt das Leben auch irgendwann mal anfängt, dass die Vergänglichkeit sich irgendwann nicht länger hinauszögern lässt. Aber auch jede noch so stolze und sture Blume muss irgendwann ihre Blätter hängen lassen und wird ihre Frische verlieren. Da passt das Bild eben ganz gut. Irgendwann kann man auch die Blume hier auf dem Altar oder daheim auf dem Wohnzimmertisch gießen, solange man will. Man kann immer noch mehr gießen. Irgendwann wird sie trotzdem verwelken und schwach werden. Irgendwann sind auch im Herbst die schönen bunten Tage vorbei, wo der Wald so schön gelb ist und wo es einem so gut tut und die Sonne warm ist. Und dann kommt die Kälte und dann kommt, dass das alles verwelkt und die Blätter abfallen. Der triste Teil des Herbstes, der Richtung Winter geht. Vielleicht ist es deshalb gerade besonders passend, weil wir ja jetzt in dieser Zeit sind. wo man das sieht draußen. Und vielleicht passt es auch zu dem, wie wir auf unser Leben blicken, weil wir vielleicht in manchem ganz ähnlich das empfinden wie der Hiob. Uns ist jetzt vielleicht nicht alles genommen worden wie im Hiob, aber man kann durchaus schon spüren, dass Leben eben vergänglich ist. Das merkt man nicht erst im Alter übrigens. Vielleicht merkt man es im Alter ganz besonders und dort ist das Thema, das einem wahrscheinlich fast dauerhaft beschäftigt, aber man kann das durchaus auch in jungen Jahren schon merken. Das sieht man vielleicht auch schon, was man selber nicht mehr kann oder was nicht mehr so gut ist, wenn man krank wird zum Beispiel. Oder man erlebt es bei anderen, wenn man sieht, wie andere mit Krankheit zu kämpfen haben oder eben, wenn man Menschen verliert, die einem wichtig waren. Das ist auch was, wo man mit der Vergänglichkeit des Lebens dann schon klarkommen muss. Oder vielleicht verliert man auch mal die Hoffnung für eine Zeit, verschwindet sie einem. Also man kann in unterschiedlichen Dingen des Lebens das erleben, was der Hiob da bei sich findet, dass das Leben eben der Vergänglichkeit ausgeliefert ist. Und jetzt macht der Hiob was ganz Besonderes in unserem Abschnitt hier. Er lässt zwar den Kopf hängen wie eine Blume und sagt, mein Leben ist entschwunden, oder besser gesagt sagt er, es ist ihm mehr und mehr weggenommen worden. Und jetzt macht er was Entscheidendes, er nimmt nämlich da Gott mit rein. Das ist für ihn nicht nur eine Beobachtung seines Lebens, sondern auch eine Frage seines Glaubens. Er sieht Gott daran beteiligt. Und zwar verbindet er seine Vergänglichkeit mit dem, dass er vor Gott als schuldig dasteht. Er sagt, du stellst mich vor dein Gericht. Du behältst mich auf Schritt und Tritt im Auge. Du bist der, der urteilt und der meine Tage begrenzt und mir keinen mehr gibt. In den Versen davor nimmt er dazu auch schon Bilder aus der Botanik. Da sagt er zum Beispiel zu Gott, willst du ein Blatt erschrecken, das der Wind verweht? Willst du einen dürren Halm verfolgen? Ich bin einer, der wie faulendes Holz zerfällt. Hiob leidet daran, dass er Gott als einen erlebt, der ihn beurteilt, der seine Schuld sieht und der dann eben dann sein Urteil spricht, der dann über das Vergehen seines Lebens entscheidet. Und dagegen verteidigt er sich. Er fragt ja in diesem Abschnitt hier, ob aus einem schuldbeladenen Geschlecht überhaupt ein schuldloser Mensch hervorgehen kann. Und er antwortet auch gleich auf seine Frage und sagt, niemals kann das sein. Das heißt so viel wie, wie kannst du den Gott verlangen, dass man ohne Schuld bleibt, wenn wir doch schon in Schuld geboren werden? Und wenn wir in eine schuldlose, fallende Welt hineingeboren werden, dann kann man doch gar nicht ohne Schuld bleiben. Ist das nicht unfair, was du machst? Am Schluss bittet er Gott um Ruhe und sagt, wenn das schon so ist, dann wende dich doch wenigstens von dem Menschen ab, der so an dir leidet. Gib ihm etwas Ruhe und die Möglichkeit, dass er zufrieden auf sein Leben blicken kann, so wie der Arbeiter. Gib ihm nicht den urteilenden Blick, sondern einen dankbaren Blick. Das ist interessant, was hier passiert, liebe Gemeinde. Manchmal kommen solche Gedanken, solche Fragen an Gott, ganz besonders dann, wenn wir in unserem Leben das finden, was vergeht, das, was wir loslassen müssen, das, wo vielleicht wir Dinge verlieren, dass wir dann automatisch so weiterdenken und uns fragen, naja, ist das jetzt eine Antwort auf was, was ich falsch gemacht habe? Ist das eine Strafe? Oder habe ich was zu wenig gemacht? Also wir sind auch ganz schnell dabei, dass wenn wir das mit Gott verbinden, wenn wir das in unseren Glauben mit reinnehmen, dass wir dann solche Fragen stellen, wo es darum geht, haben wir selber eine Verantwortung dafür, wie es uns geht? Für das, was wir erleiden müssen, für das, was uns genommen wird im Leben. Das ist ganz gefährlich, aber das passiert uns ganz automatisch. Das kann uns leicht passieren. Man findet es in der Bibel übrigens an ganz vielen Stellen. Im theologisch-deutsch nennt man das dann immer den sogenannten Tun-Ergehens-Zusammenhang. Also das ist das, wenn man sagt, unser Tun hat was mit dem zu tun, wie es uns dann ergeht. Wenn ich Gutes tue, dann kann ich erwarten, dass es mir auch gut geht. Wenn es mir schlecht geht, dann muss ich wohl irgendwas falsch gemacht haben. Das ist übrigens genau das, was die Freunde von Hiob ihm da auch vor Augen halten, als sie mit ihm da sitzen. Die sagen nämlich in ihren ganzen Reden im Grunde, naja, Hiob, dir geht's schlecht. Offensichtlich hast du irgendwas nicht gut gemacht, hast was falsch gemacht. Vielleicht siehst du noch nicht, wo du schuldig geworden bist, aber irgendwie musst du selber dafür verantwortlich sein. Tun-Ergehens-Zusammenhang. Das ist das, was da passiert. Ich finde, wenn man heute in unsere Welt blickt, dann entdecke ich das auch ganz oft. Auch da sehen wir, was vergeht. Auch da sehen wir, dass die Welt Vergänglichkeit ausgesetzt ist. Jetzt gerade im Moment sitzen ja die Vertreter aus der ganzen Welt zusammen in Belém in Brasilien und beraten über die Zukunft, von wem man mit Klimaveränderungen umgeht und so weiter. Und dann natürlich spielt da auch die Frage eine Rolle, wer ist schuld an dem? Warum ist es so weit gekommen? Warum sind wir in der Situation? Wer hat die Verantwortung dafür oder was haben wir falsch gemacht? Tunergehenszusammenhang ist auch da, ganz präsent. Das ist in uns drin, dass wir uns überlegen, dass das, was uns widerfährt, was mit dem zu tun haben muss, was wir tun. Und dann sind wir ganz schnell bei der Frage nach der Schuld. Ganz ähnlich wie hier bei Hiob. Zum Glück bleibt der Hiob nicht in diesem Denken hängen. Zum Glück fragt er sich nicht nur das, was seine Freunde ihn fragen, wo seine Schuld ist und was er anders machen hätte müssen oder was er anders machen soll. Zum Glück denkt er noch einen Schritt weiter. Und auch da bleibt er jetzt bei dem Blick in die Welt, in die Natur. Er bleibt bei dem Blick auf die Pflanzenwelt, die Pflanzen, die vergehen, genau wie sein Leben. Er sagt nämlich jetzt gleich sogar alte Bäume, die schon ganz viel durchgestanden haben, ganz viel ertragen haben, sogar die werden absterben oder werden gefällt. Auch die werden wie verurteilt werden, ohne dass sie eine Chance hätten, dass man es hätte verhindern können. Und dann sieht er aber noch einen Blick weiter. Und jetzt lese ich uns mal, wie er daran weiterdenkt. Wenn ein Baum gefällt wird, dann besteht Hoffnung, dass er wieder ausschlägt und neue Zweige treibt. Seine Wurzeln mögen im Boden altern und der Stumpf absterben, trotzdem wird er schon allein vom Geruch des Wassers neues Grün treiben und ausschlagen wie ein junger Sämling. Doch wenn ein Mensch stirbt, ist seine Kraft verschwunden. Er tut seinen letzten Atemzug und wo ist er dann? Wie das Wasser eines Sees verdampft und ein Fluss versickert und austrocknet, legt sich der Mensch zum Sterben hin und steht nicht wieder auf. Bis der Himmel vergeht, wird er nicht mehr erwachen und nicht aus seinem Schlaf aufgeweckt werden. Ich wünschte, du würdest mich bei den Toten verbergen und mich dort aufbewahren, bis dein Zorn verraucht ist. Du würdest mir eine Frist setzen und dich dann wieder an mich erinnern. Das ist interessant. Jetzt hat er einen Schritt weiter gemacht in seinem Blick auf die Pflanzen. Er sieht jetzt nicht mehr nur wie vorher die Pflanze, die abgestorben ist, sondern er sieht jetzt in diesem Baumstumpf, einen, der nicht nur abgestorben ist, sondern einen, aus dem was Neues wächst. Sogar aus einem abgestorbenen, toten Baumstumpf wächst ein neuer Trieb, ein neuer Sämling, ein Spross oder ein Schössling, wie man das nennt. Das reicht der Geruch des Wassers, finde ich ganz nette Umschreibung, allein der Geruch des Wassers reicht aus, dass da was Neues entsteht aus diesem toten Baumstumpf, aus dem Toten heraus. Es hat mich erinnert an meinen Garten mal wieder. Im Garten hinter meinem Haus ist so ein alter Baumstumpf. Da stand mal eine Linde bis vor ein paar Jahren. Die hat man abgesägt auf meinen Wunsch hin. Es war auch nötig einfach. Die war zu groß und die hat das Haus kaputt gemacht. Und außerdem war es total unangenehm, unter der Linde zu sitzen. Und das ganze Laub war viel zu stressig. Deshalb habe ich gesagt, ob man die nicht wegmachen kann. Und man hat sie weggemacht. Und jetzt ist da dieser Baumstumpf. Aber ihr seht an diesem Baumstumpf, ich habe leider kein Bild aus dem Frühling, da wäre das noch viel schöner, aber jetzt ist halt ein Herbstbild. Aber ihr seht auch hier an diesem Baumstumpf, da wächst seitlich wächst ein neuer Spross raus, da wachsen die Triebe, die schlagen aus. Also der Baumstumpf ist zwar abgesägt und der Baum ist nicht mehr da, er ist tot und trotzdem wächst da was weiter. Genau wie hier in unserem Text vom Hiob. Also die Pflanze ist nicht nur etwas, das verwelkt und es abstirbt, sondern es ist etwas, wo was Neues draus wachsen kann, wenn man genau hinschaut. Und das beobachtet Hiob. Vielleicht hat er auch so einen Baumstumpf irgendwo bei sich im Hintergarten oder irgendwo gehabt, der ihm das gezeigt hat, dass aus diesem toten Baumstumpf noch was wachsen kann. Ist geschickt manchmal, wenn man sowas vor Augen hat. Jetzt guckt der Hiob das allerdings an und sagt, naja, beim Baum mag das so sein. Aber beim Menschen ist es doch nicht so, oder? Der Mensch legt sich hin, der Mensch ist dann einfach tot. Der ist wie das Wasser, das verdampft ist. Der Hiob sieht in diesem Bild nur den Unterschied zwischen sich und diesem Baumstumpf, aus dem was Neues wächst. Er merkt, dieser Spross ist was anderes als das, was ich erfahre. Aber dann macht er wieder das, was er vorher auch schon gemacht hat. Er nimmt nämlich Gott mit in diese Gedanken hinein. Er macht es auch zu einer Frage des Glaubens. Und dann traut er Gott zumindest mal zu, dass, auch wenn er das selber in seinem Leben gerade überhaupt nicht nachvollziehen kann und gar nicht so erlebt, dass Gott aus einem toten Baum etwas Neues wachsen lassen kann. Er spinnt diesen Gedanken weiter und sagt dann auch zu Gott, da am Schluss, ich wünschte, du würdest mich bei den Toten verbergen und dort aufbewahren, bis dein Zorn verraucht ist. Also wenn Gott schon wie ein Richter ist, der meine Schuld anguckt und zornig ist darüber, dann soll er doch auch darauf warten, dass dieser Zorn irgendwann verraucht. Du würdest mir eine Frist setzen, und dich dann wieder an mich erinnern. Das ist der Wunsch von Hiob an Gott. wenn die Zeit vorbei ist, wo es um die Schuld geht, wenn die Frist gesetzt ist, dann, dass dann Gott sich wieder an ihn erinnert, das ist seine Bitte. Wenn er den Tod schon nicht entrinnen kann, dann wünscht er sich, dass Gott dem Tod eine Frist setzt, dass dieser Zustand der Vergänglichkeit selber vergeht, dass es selber ein Ende hat, dass sein Zorn verraucht, dass er sich an ihn erinnert. Gottes Erinnern ist sowas wie das Wasser in dem Bild vom Baumstumpf. Das ist das, was reicht, aus dem kann was Neues wachsen. Das hier ist schon ein bisschen ein anderer Blick als das, was Hiob vorher gehabt hat. Hier ist jetzt Gott nicht mehr nur der Richter, der die Schuld des Menschen anschaut und dann sein Todesurteil fällt. Hier ist Gott einer, der aus dem Vergangenen, aus dem, was gestorben, gestorben ist, Neues wachsen lassen kann. Er ist der, dessen Zorn ein Ende hat und der sich dann an Hiob erinnert. Also die Beziehung zu Gott geht über den Verfall hinaus. Das ist ein interessanter Gedanke. Und ich frage mich, können wir das denken, dass die Vergänglichkeit, die wir erleben in unserem Leben, dass die selber vergänglich ist? Also können wir das uns vorstellen, dass das, was vergeht, irgendwann ein Ende hat? Wollen wir uns das überhaupt vorstellen? Gerade angesichts der Prognosen für diese Welt, wo man hört, wie alles vergänglich ist, wie alles immer schwieriger wird, wie uns alles entgleitet und wir nichts dagegen machen können, können wir, und vielleicht brauchen wir das ganz besonders da auch in dieser Zeit, dass wir diesen Gedanken weiterführen und sagen, naja, es ist vergänglich, aber diese Vergänglichkeit wird aufhören. Es wird ein Ende haben. Es wird was Neues entstehen. Das ist ganz wichtig. Das ist im Grunde das, was Jesaja gemacht hat. Wir haben es gerade vorhin in der Schriftlesung gehört, als Israel nur das Vergangene vor Augen hatte. Das Volk Israel hat erlebt, wie der Tempel zerstört worden ist und es war für die wirklich schlimm. Damit ist für ihr Ort verloren gegangen, wo sie Gott begegnen konnten. Damit hat man quasi ihre religiöse Identität zerstört. Die haben gesehen, wie ihr Volk in die Fremde geführt worden ist, wie die fremden Herrscher nach Israel gekommen sind, wie sie alles übernommen haben. Da war alles verloren. Und in diese Zeit hinein erzählt ihnen Jesaja von diesem Spross, der aus der Wurzel Isais wieder wachsen wird. Dass da was Neues entsteht aus dieser abgestorbenen Wurzel. Also Isai, der Vater vom König David, das Geschlecht, das alle Könige bis dahin gestellt hat, aus dem wird was Neues wachsen, sagt der Jesaja. Das kann man wahrscheinlich im Exil, wenn man nur das vor Augen hat, was alles vergangen ist, nur schwer denken. Dass da was Neues entstehen soll. Aber genau das war wichtig für das Volk Israel, dass sie in dieser Zeit Hoffnung hatten, dass ihnen ein Blick geweitet worden ist über das hinaus, was sie gerade vor Augen haben, was sie sehen und spüren. Dass da was wachsen kann, das musste der Jesaja ihnen sagen. Uns ist übrigens klar, von wem der Jesaja da geredet hat. Wir haben diesen Text ja ganz oft in der Adventszeit, weil das für uns deutlich ist, dass der da Frieden bringt und Gerechtigkeit bringt, der Nachkomme Davids, dieser Spross, der da aufwächst aus dem Verstorbenen, das ist Jesus Christus selber. In Christus wird es sichtbar, wird es Wirklichkeit, was Jesaja angekündigt hat. Und ihm sehen wir eben auch genau das, dass der Tod nicht das Letzte ist, sondern spätestens am Ostermorgen sehen wir dann, dass da Neues wächst, auch aus dem, was gestorben ist. Dass man den Tod nicht aufhalten muss, sondern dass man ihn überwinden kann, dass er von Gott überwunden wird, dass es weitergeht. Dieser Blick, das ist ein ganz, ganz wichtiger Blick. Das macht uns zu Christen, das ist das, was uns Hoffnung gibt, auch für unsere Zeit heute. Und deshalb bewundere ich den Hiob an dieser Stelle, dass er das denken konnte, weil für den war es noch wesentlich schwieriger, diesen Gedanken zu wagen. Naja, ist vielleicht so, dass da was Neues wächst, dass Gott nicht nur verurteilt, sondern dass er was Neues entstehen lässt. Und diesen Gedanken treibt er jetzt im letzten Abschnitt von unserem Predigtext noch weiter. Und er überlegt dann, wenn das so wäre, was hat es denn dann für Konsequenzen in dem Umgang mit dem, was ich jetzt erlebe, mit dem ganzen Vergehen in meinem Leben jetzt. Und da schreibt er Folgendes. Wenn ein Mensch stirbt, kann er dann ins Leben zurückkehren? Ist ja wirklich eine schwierige Frage für den Hiob, ja. Für uns vielleicht, wir würden vielleicht sagen, naja, es gab Jesus, es gab einen Lazarus, es gab auch andere, die vielleicht in der Bibel zu neuem Leben erweckt worden sind. Man kann sich das natürlich vorstellen. Für Hiob ist es natürlich eine sehr, sehr schwierigere Vorstellung, weil er kannte noch niemand, der das erlebt hat. Aber er fragt sich das. Wenn ein Mensch stirbt, kann er dann ins Leben zurückkehren? Und jetzt geht's weiter. Wenn es so wäre, dann würde ich an jedem Tag, an dem ich hier kämpfe, sehnsüchtig auf meine Ablösung warten. Du würdest rufen und ich würde antworten und du hättest Sehnsucht nach mir, denn du hast mich geschaffen. dann würdest du meine Schritte zählen, ohne dabei auf eine Sünde zu lauern. Mein Vergehen wäre in einem Sack versiegelt und du würdest meine Schuld zudecken. Es ist faszinierend, wie weit dieser Gedanke Hiobs da reicht. Für Hiob ist es nur ein Gedankenspiel, nur eine Mutmaßung, eine Vorstellung. Für Israel war ein Hören auf die Worte von Jesaja ein Vertrauen, dass Gott auch durch das Vergehende mitgeht, eine Hoffnung. Und für uns ist es eine Gewissheit, das, was da steht. Für uns ist in Jesus Christus sichtbar geworden, dass das alles, was da steht, tatsächlich so ist. Das, was sich der Hiob gedacht hat, ist für uns wirklich so. Das, was er noch im Konjunktiv formuliert, ja, die ganzen Konjunktive da, wenn es so wäre und du würdest und so weiter, das können wir alles in den Indikativ setzen, weil für uns das Wirklichkeit ist. Und dann wird dieser Text für uns ganz arg wertvoll. Denn weil es so ist, dass es ein Leben nach dem Sterben gibt, hat es eben Auswirkungen darauf, wie wir umgehen mit dem Vergänglichen, auch in unserer Zeit, in unserem Leben und mit dem, wo wir uns dem stellen müssen, dass Dinge in unserem Leben vergänglich sind. Und es hat auch macht auch einen Unterschied im Umgang mit Gott, also hat auch Auswirkungen auf unseren Glauben. Weil dann kämpfe ich nämlich nicht nur gegen das Vergehen an, und ich kämpfe auch nicht nur damit, dass ich es nicht erklären kann, warum ich das tragen muss, sondern in meinem Kämpfen, wie heißt es da, warte ich sehnsüchtig auf die Überwindung, auf die Erlösung von all dem Vergänglichen dieser Welt. Und dann rufe ich zu Gott und er antwortet mir, weil er Sehnsucht nach mir hat, weil er mich geschaffen hat, nicht nur zu diesem irdischen Leben, sondern zu einem, das viel größer ist. Dann geht er meine Schritte mit und da heißt es sogar, er geht meine Schritte mit und kennt mich, aber nicht, um mich der Sünde zu überführen, die ist verpackt, die ist erledigt, die ist zugedeckt. Faszinierend, dass der Hiob das da schon sagen kann. Das, was wir im Grunde im Neuen Testament erst alles lesen, kann er da schon denken. Meine Sünde ist erledigt, wie ein Sack eingepackt. Ja, das wird sie sein, das ist sie tatsächlich. Es gibt dann immer noch vergängliche Dinge in unserem Leben, aber ich leide daraus nicht mehr ab, dass die Vergänglichkeit eine Strafe für meine Schuld ist. Das kann sie dann nicht mehr sein. Das Vergehen tut immer noch weh, aber es ist eben nicht das Letzte. Es ist vorläufig, denn aus dem Vergangenen wächst das Neue, das Ewige. Und deshalb, liebe Gemeinde, ist es für uns so wichtig, dass wir gerade in unserer Zeit und gerade vielleicht auch im Herbst, wo wir das vor Augen haben, wo wir das vielleicht nochmal schwerer spüren, was wir loslassen müssen, wo wir vielleicht auch jetzt gerade damit zu kämpfen haben, dass wir Menschen verloren haben. Und nächste Woche werden wir die Namen vorlesen, von denen, die wir dieses Jahr gehen haben lassen müssen. Gerade in dieser Zeit brauchen wir diesen Blick, dass eben die Vergänglichkeit vergeht, dass sie eben nicht das Letzte ist, dass es ein Ewiges gibt, das daraus entsteht, dass der Tod überwunden ist. Das macht uns nämlich frei davor, dass wir versuchen müssen, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen und ihn zu verhindern. Wir können den Tod nicht verhindern, aber wir dürfen wissen, dass er überwunden ist. Das ist ein anderer Umgang, ein ganz anderer Umgang mit Sterben und mit Vergänglichkeit. Wenn die Welt die Blume sieht, die da verwelkt ist, dann müssen wir den Baumstumpf sehen mit dem neuen Trieb. Den, wo was Neues rauswächst. Wenn die Welt alle Anstrengungen darauf verwendet, was zu tun ist, dass man das, was man für den einzigen Ausweg hält, das Verwelken aufzuhalten, dann sehen wir, dass da ein neues Leben wächst. Wenn Israel den zerstörten Tempel sieht und die Verbannung, dann sieht Jesaja den Spross, der aus der Wurzel Isai wächst. Wenn andere Jesus am Kreuz sterben sehen, sehen Christen auf den Ostermorgen und dass da ein neues Leben entstanden ist. Das ist das bisschen Wasser, das reicht, dass Neues entsteht. Und deshalb, liebe Gemeinde, haben wir Hoffnung auch in einer Welt, die vergeht, auch in einer Welt, die uns herausfordert mit dem Vergänglichen. Deshalb haben wir einen Trost, wenn wir Menschen verlieren. Das ist das, was uns Trost gibt. Ansonsten könnten wir es nur aufschieben. Aber das ist das, was uns wirklich Trost gibt, dass das überwunden wird. Deshalb lasst uns einer Welt, die im Herbstblick festhängt, vielleicht auch Angst vor dem Winter hat, lasst uns dieser Welt von Frühling erzählen. Weil wir wissen, dass ein Frühling kommt, weil wir schon hören durften, dass da was aufblüht und das muss man hören, das muss man wissen. Und mit diesem Glaubensblick können wir nachher dann auch nach dem Gottesdienst ans Ehrenmal draußen treten, an die denken, die Leid erfahren mussten, an die Kriege denken dieser Welt, weil wir trotzdem diese Hoffnung haben, die darüber hinausgeht. So gehen wir mit dem Glauben an Gott und mit dem Blick auf den Frühling, den er schenken wird, jetzt im Herbst mit dem um, was vergeht. Was für ein Geschenk, was der Hiob und was Gott uns damit gibt. Amen.